Heute steige ich in den zweiten Teil meiner Predigtreihe über die Lazarus-Geschichte ein. Lazarus erfährt.
Sorry, kommt noch 20 Minuten raus, du hast doch noch was geschaut.
Soll ich noch mal von vorne beginnen?
Ja, einschalten.
Doch, einschalten.
Oh. Ich war's. Danke für den Hinweis. Also heute zweiter Teil der Lazarus-Geschichte, Lazarus-Effekt. Zur Vorgeschichte, wer beim letzten Mal vor zwei Wochen nicht dabei war, beim Teil 1 oder die Geschichte nicht so gut kennt. Jesus hatte drei Freunde, Maria, Martha und Lazarus in Bethanien. Und eines Tages erfährt Jesus, dass sein Freund Lazarus schwer krank ist. Und Jesus eilt aber nicht zum Krankenlager, sondern er verweilt erst einmal ein paar Tage am Jordanufer und bleibt dort. Und macht so deutlich, wenn ich später komme, wenn ich später eingreife, wird das Wunder nur umso größer und euer Glaube wird stärker werden. Jesus macht sich ja wieder auf in Richtung Jerusalem und weiß, es ist gefährlich, dorthin zu gehen. Es droht ihm der Tod, die Gefangennahme steht kurz bevor. Aber Jesus riskiert das für seinen Freund Lazarus. Und ich habe am letzten Mal gesagt, die Lebensspende des Lebensspenders bringt ihm den Tod. Aber sein Tod ist seine Lebensspende an die Menschheit. Und heute geht's weiter. Für mich ist dieses Kapitel 11 im Johannesevangelium das gefühlsintensivste Kapitel des Neuen Testaments. Und bei der Vorbereitung in dieser Woche, kann ich so sagen, habe ich Rotz und Wasser geheult, weil es mich so mitgenommen hat, dieses Kapitel. Es hat mich so bewegt, so beschäftigt und es hat mich innerlich sehr, sehr erreicht. Und ich möchte uns jetzt den Bibeltext lesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 11, 17 bis 36 aus der Basisbibel. Als Jesus nach Bethanien kam, lag Lazarus schon 4 Tage im Grab. Bethanien war nahe bei Jerusalem, knapp 3 Kilometer entfernt. Viele Juden waren dort zu Martha und Maria gekommen. Sie wollten sie in ihrer Trauer um den Bruder trösten. Als Martha hörte, dass Jesus kam, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Martha sagte zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, das wird er dir geben. Jesus antwortete: Dein Bruder wird auferstehen. Martha erwiderte: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung der Toten am letzten Tag. Da sagte Jesus zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht von Gott getrennt sein. Glaubst du das? Sie antwortete: Ja, Herr. Ich glaube fest, du bist der Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Nachdem Martha das gesagt hatte, ging sie weg und rief ihre Schwester Maria. Leise sagte sie zu ihr: Der Lehrer ist da und lässt dich rufen. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf und ging zu Jesus. Jesus war noch nicht ins Dorf hineingegangen. Er hielt sich dort auf, wo Martha ihn getroffen hatte. Im Haus waren immer noch die Leute, die Maria trösten wollten. Als sie sahen, dass Maria aufstand und schnell hinausging, folgten sie ihr. Sie dachten, sie will zum Grab gehen, um dort zu weinen. Maria kam dorthin, wo Jesus war. Als sie ihn sah, fiel sie vor ihm auf die Knie und sagte: Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Leute weinten, die sie begleiteten. Da war er im Innersten zornig und tief erschüttert. Er fragte: Wo ist sein Grab? Sie antworteten: Herr, komm und sieh selbst. Da brach Jesus in Tränen aus. Die Leute sagten, seht doch, wie sehr er ihn geliebt hat. Soweit der Bibeltext. Lazarus ist schwer krank gewesen und stirbt. 4 Tage nach seinem Tod kommt Jesus im Dorf an in Bethanien. Die Bestattung ist schon erfolgt, denn das geschieht relativ schnell dort. Und es gibt bereits eine große Trauergemeinschaft und man kann dem Tod so abspüren, was er hinterlässt. Man kann es sehen und hören und erleben, was den Tod ausmacht. Verzweiflung, Vorwürfe, Angst, Anklage, Trauer. All das macht den Tod aus. Der Tod hat sich breit gemacht. Der erste Punkt meiner Predigt, er klingt nicht sehr erfreulich, aber heißt Tod, Trauer und Endgültigkeit. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen mit dem Tod und der Trauer sind, aber mich begleiten diese 3 Worte schon sehr, sehr lange. 1996 starb meine Mutter in Baden-Württemberg, plötzlich und unerwartet. Ich war auf der Bibelschule in Nordrhein-Westfalen und bekam einen Anruf, komm schnell nach Hause, deine Mutter geht's nicht gut. Aber sie war schon tot. Sie war schon gestorben. Aus und vorbei. 2011 verstarb mein Vater. Ich war gerade in Sachsen, hatte dort meine Vikariatszeit als Pastor und habe meine Vikariatsarbeit den Kolleginnen und Kollegen vorgestellt. Da kam ein Anruf. Dein Vater ist gestorben, plötzlich und unerwartet. Das ist schwer, wenn man sich nicht darauf vorbereiten kann. Plötzlich, unerwartet, da bleibt keine Zeit zum Abschied nehmen. Es ist vielleicht so, wie wenn ein Bekannter, ein Freund oder ein Nachbar bei einem Unfall verstirbt. Plötzlich und unerwartet. Es gibt Phasen des Trauerns. Vielleicht kennen die einige von euch. Früher sagte man so, Kübler-Ross hat so diese Phasen beschrieben. Heute erwähnt man eher Verena Karst. Und sie beschreibt diese Phasen als erstens die Phase des Nicht-Wahrhaben-Wollens oder Könnens. Tod? Nein, das kann doch nicht sein. Man ist geschockt, man lehnt das ab, man wehrt das ab. Ich will das nicht wahrhaben. Man braucht Zeit, um sich mit dieser endgültigen Nachricht auseinanderzusetzen. Die 2. Phase ist die Phase der aufbrechenden Emotionen. Da ist dann Wut, Trauer, Angst, Zorn, Schmerz und man fragt sich, warum er oder warum sie oder bei einer Krebsdiagnose, warum ich? Es kommen Schuldgefühle. Hätte ich das irgendwie verhindern können? Und man ist gegen alle, gegen jeden. Man ist gegen Gott in dieser Phase. Die 3. Phase des Suchens und sich Trennens. Man sucht so diese Erinnerungen zusammen, gemeinsame Erlebnisse als Edelsteine. Was habe ich alles mit ihm oder ihr erlebt? Man sucht das vielleicht auf, man führt die Gespräche am Grab, am Friedhof mit dem Verstorbenen oder der Verstorbenen. Man ist auf der Suche nach dem Ja zum Leben, ohne den Verstorbenen zu vergessen. Und 4. die Phase des neuen Selbstbezugs oder Weltbezugs. Man findet Ruhe und Frieden für sich und auch im Umgang mit dem Toten. Man arrangiert sich neue Pläne. Aber nicht alle erreichen diese Phase. Ich kann sagen, nach mehr als 40 Beerdigungen, die ich gemacht habe und begleitet habe, in der Trauerphase, in der Begleitung der Trauernden, in den Gesprächen, kann ich sagen, dass ich ein bisschen Erfahrung habe im Umgang mit Tod, mit Trauer und mit der Endgültigkeit. Und Lazarus' Geschichte, das ist Endgültigkeit. Das ist aus und vorbei. Das ist völlige Hoffnungslosigkeit. 4 Tage ist er tot, Vers 17. Man muss wissen, nach jüdischer Vorstellung hält die Seele sich noch 3 Tage in der Nähe des Verstorbenen auf. Klingt ein bisschen gruselig, Aber so war die Vorstellung. 3 Tage ist die Seele noch in der Nähe, um eventuell wieder zurückzukehren. Deswegen steht hier die Endgültigkeit. 4 Tage. Aus und vorbei. Jede Hoffnung auf eine Wiederbelebung ist verloren. Und für den Orient typisch, die Beisetzung hat ja schon unmittelbar nach dem Tod stattgefunden. Ja, heißes Klima, ganz schnell passiert die Beerdigung. Und was nun? Abschied? Trauer? Viele Gäste sind da. Jerusalem ist doch nur 3 Kilometer weg und da kommen viele Freunde, viele Bekannte sind da. Das ist ein orientalisches Trauerhaus, was uns das Evangelium hier beschreibt. Es gab die jüdische Pflicht der Klagewoche, 1 Woche lang zu klagen, zu trauern miteinander, zu weinen, zu trösten, sich daran zu erinnern, was war denn mit dem Lazarus alles? So ist die Trauerkultur. Wenn ich frei habe oder wenn wir im Urlaub sind, besuche ich gerne Kirchen. Machen vielleicht noch manche andere. Und jetzt waren wir im Sommer in Nordfrankreich im Urlaub und da bin ich wieder so in meinem touristischen Outfit in eine Kirche gegangen, so die Tür aufgegangen und so rein in die Kirche. Und da sehe ich da so 2 Männer in schwarz gekleidet, denke, was machen die da? Und sehe dann weiter vorne eine Trauerfeier. Ganz viele Leute in schwarz gekleidet, die französische Fahne vorne, Polizisten, ein Sarg, ein Leichnam und die Leute gehen außen rum. Ich war mittendrin in einer französischen Bestattungskultur und Form. Ich habe erstmal angehalten, erstmal zugeschaut, erstmal innegehalten in dem Moment, war ausgebremst. Aber das ist gut und wichtig, wenn viele Menschen da sind zum Trauern. Und so war das damals auch. Trauerkultur. Menschen, die um einem herum sind, vielleicht Seelenverwandte, die zuhören, die verstehen. Und ich weiß selbst bei meinen Trauererlebnissen, wie gut es ist, dass Gott mir geholfen hat. Gott mir beigestanden hat. Mein christlicher Glaube hat mir geholfen, die Trauer zu verarbeiten und mit dem Tod besser umzugehen. Christlicher Glaube erspart nicht die Trauer, aber ermöglicht die Trauer. Und es ist nicht beschämend, wenn Menschen da sind, die trauern. Menschen sind trostbedürftig, das ist wichtig. Gott ist ein Gott des Trostes, sagt Paulus im 2. Korintherbrief. Und es ist eigentlich schon immer Aufgabe auch von Gemeinde, von Gemeinschaft und Christen gewesen, zu trösten, da zu sein. Schon immer die Aufgabe von Gemeinde. Vielleicht erlebst du, dass in deinem Umfeld jemand ist, der trauert und du fragst dich, was kann ich tun? Du kannst deine Hilfe anbieten. Selbst aktiv werden, nicht darauf warten, dass der Trauernde oder die Trauernde sich meldet und sagen, du, kann ich mal vorbeikommen? Kann ich dir einen Kuchen vorbeibringen nächste Woche? Oder darf ich dich mal besuchen in 10 Tagen oder so? Oder nächste Woche? Fragt nach. Das hilft. Es ist dir recht, zu fragen. Und Raum geben, deinem Gespräch für die Emotionen, das auszuhalten. Vielleicht noch nachzufragen, wie war das denn so, die letzte Zeit? Wie ging es dir damit? Wie war das Erlebnis? Erzählen lassen. Und keine vorschnellen Antworten zu geben. Ach, wird schon alles wieder. Oder, ja, Gott macht alles gut. Habe ich vorhin erzählt, als ich die Nachricht des Todes meines Vaters erhalten habe, war ich ja gerade in der Vorstellung der Vikariatsarbeit. Und was könnte einem Besseres passieren, als Pastor unter ganz vielen Pastoren zu sein in solch einem Moment? Und was passierte? Ein alter, erfahrener Kollege kommt auf mich zu und sagt dann zu mir, ach Daniel, ist doch alles okay. Er ist doch jetzt im Himmel, er ist doch heimgegangen und ist gut so. Und ich sagte zu ihm nur, er hat mit Glaube und Gott nie was am Hut gehabt. Ja. Worte können manchmal auch sehr verletzen, können sehr unheilsam sein. Lazarus ist krank gewesen, todkrank. Und auch das macht ja schon was mit der Familie, mit den Schwestern, mit Martha und Maria. kann doch nicht sein, dass er jetzt stirbt. Das ist so diese erste Phase. Man will das nicht wahrhaben, dass das Leben zu Ende geht. Und dann stirbt er. Nein, das kann doch nicht sein. Das ist ein Schock. Zweite Phase. Und in dieser dritten Phase, und da hilft auch diese jüdische Totenklage. Die Totenklage hilft, das Ganze zu verarbeiten. Man erinnert sich daran, was man mit Lazarus alles erlebt hat. Man redet, man klagt, man weint miteinander. Die ganze Bandbreite der Gefühle darf raus. Und dann kommt Jesus dazu. Und es nimmt ihn mit. Wir sehen ein Kapitel voller innerer Erregung bei Jesus. Der Sohn Gottes, der aus den himmlischen Höhen kommt, sie verlässt und hier auf der Erde Fuß fasst. Er lässt sich bewegen innerlich. Es durchschüttelt ihn. Die Bibel sagt, er zeigt Gefühle. Gefühle, Gefühle, Gefühle. Da sagt sie zu ihm, kannst du bitte mal die Spülmaschine ausräumen? Sagt er, ja, später mache ich das. Okay, dann lass uns die Zeit nutzen, um mal über unsere Gefühle zu sprechen. Nee, geht nicht, ich muss die Spülmaschine ausräumen. So schnell kann es gehen. Man sagt uns Männern manchmal nach, dass wir es schwerer haben, über unsere Gefühle zu sprechen. Würde das jemand bestätigen von euch? Ja, so ein paar Handzeichen. Dankeschön. Jesus zeigt seine Gefühle hier im Bibeltext an vielen, vielen Stellen. Seine Liebe wird beschrieben. Vers 3 war beim letzten Mal das Thema. Herr, sieh doch, der, den du lieb hast, ist krank. Vers 5, Jesus liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Vers 36, seht doch, wie sehr er ihn geliebt hat. Liebe. Ganz ausdrücklich, dreimal wird es beschrieben. Dann Wut. Vers 33, Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Leute weinten, die sie begleiteten. Da war er im Innersten zornig und tief erschüttert. Hä? Wie passt das denn jetzt? Da steht das griechische Wort dafür wie, ich kann das nicht nachmachen, er schnaubte wie ein Pferd. Danke. Ja? Dieses Wort beschreibt das so. Wut, Empörung, Entrüstung, so ein Theologe. Innerlich erregt, er seufzte tief im Geist. Und Vers 38, da wurde Jesus erst recht zornig und ging zum Grab. Tief in sich selbst, erregt, seufzend. Und dann steht da noch ein griechisches Wort für diese Erregung. Das ist wie wenn die Wasseroberfläche erschüttert ist und bewegt ist, aufgekräuselt ist. Das ist bei Jesus gerade los innerlich. Warum ist das bei ihm so? Ärgert er sich über den fehlenden Glauben der Leute? Ich denke nicht. Das würde nicht passen in diese Situation. Ärgert er sich über dieses Klagen und kann das Gejammer nicht mehr hören? Nein, das würde nicht zu ihm passen. Es nervt ihn, dass der Tod solch eine Macht und Auswirkung hat. Das macht ihn wütend. Was der Tod für eine Macht hat und für ein Leid verursacht, bei Maria, bei Martha, bei allen anderen und auch bei ihm auslöst. Das macht ihn wütend. Und dann heißt es, das ist mit die stärkste Gefühlsregung, die wir finden im Neuen Testament. Jesus weinte. Vers 35 in der Basisbibel, da brach Jesus in Tränen aus. Luther übersetzt, Jesus weinte. Das ist der kürzeste Vers der Bibel. Ja, Jesus weinte. Und da steht das griechische Wort drin für Tränen. Er tränte. Jesus tränte. Es floss aus ihm heraus. Das beschreibt das. Und die Leute um ihn herum, sie flüstern, Schau mal, wie er ihn lieb gehabt hat. Stellt euch diese Situation vor. Der Schöpfer des Universums, der Herr aller Herren, der mächtige König, Jesus, er tränt, er weint. Es bewegt ihn innerlich. Und er kann mitempfinden, was es heißt, einen Menschen zu verlieren. Er kann mitempfinden, was es heißt, tiefen inneren Schmerz zu empfinden. Er kann mitempfinden, was es heißt, tiefe Traurigkeit zu verspüren. Sein Freund Lazarus ist verstorben. Und er leidet mit den Angehörigen und trauert über den Verlust. Ich habe gelesen, in Kenia gibt es einen Stamm der Sabaoth. Und Bibelübersetzer versuchten für diesen Stamm die Bibel so zu übersetzen, dass sie die Bibel verstehen können. Es gibt ja zum Beispiel einen Bibelvers, da heißt es, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und da gab es in einem anderen Stamm eben keine Türen, sondern diese Stammeshütten hatten eben nur so einen Vorhang. Da kannst du nicht anklopfen. Und dann haben Bibelübersetzer gesagt, okay, dann machen wir einfach, ich stehe vor der Tür und klatsche in die Hände. Weil das ist das Signal bei diesem Stamm, ich klatsche in die Hände und klopfe an. Und bei den Sabaoth in Kenia war das so, die haben kein Wort keinen Begriff für das Wort Erbarmen. Also die Bibelübersetzer haben versucht, das Wort Erbarmen Gottes in die Bibel hineinzuschreiben, in die Sprache der Sabaoth. Aber es gab kein Wort für Erbarmen. Und dann haben die Bibelübersetzer gefragt, ja, aber so Erbarmen, ihr seid doch nicht erbarmungslos, ihr kennt doch Erbarmen im Miteinander. Wie beschreibt ihr das denn? Und sie haben gesagt, wir beschreiben das so mit jemandem weinen. Und die Bibelübersetzer haben dann für Gottes Erbarmen geschrieben, Gott weint mit uns für Erbarmen. Schöne Beschreibung. Jesus weint mit uns. Das drückt sein Erbarmen aus. Ich weiß nicht, ob ihr Toby Mac kennt, einen christlichen Rapper, früher die Gruppe DC Talk, vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Toby Mac hatte einen 21-jährigen Sohn, der plötzlich an Herzversagen gestorben ist. Wir sehen hier die beiden, rechts Toby Mac, der Vater, und links der 21-jährige Sohn. Toby Mac hat ein Lied geschrieben über diese Situation. 2019 ist sein Sohn gestorben. Toby Mac ist Musiker, sein Sohn war Musiker. Und er hat in seinem Lied geschrieben, die Frage an Gott, warum hast du ihn mir gegeben und dann wieder genommen? Und was würde ich als Vater dafür geben, noch ein paar Stunden mit meinem Sohn zu verbringen? Steht im Text. Das Lied heißt 21. Sein Sohn war 21. Und dann textet er weiter, God has you in heaven, but I have you in my heart. Gott hat dich jetzt im Himmel, aber ich habe dich in meinem Herzen. Und man spürt so in diesem Lied, dass Gott mit ihm weint. Mit seiner Familie. Die Gefühle darf er rauslassen. Die müssen raus. Denn auch Jesus zeigt das. Was für ein Kapitel im Johannesevangelium. Kommen wir zum nächsten. Verlusterfahrungen. Jesus stellt die Frage, wo habt ihr ihn begraben? Und bekommt die Antwort, komm und sieh. Na komm und sieh dir das Schlamassel an, Jesus. Da liegt er. Für mich drückt das Verzweiflung und Trauer aus, aber sie ist an Jesus gerichtet. Jesus, komm und sieh dir das an, die Tatsachen. Keiner kann die Tatsachen verleugnen. Aus, Schluss und vorbei. Unser Lazarus ist gestorben, wir können nicht mehr. Komm und sieh. Auf der einen Seite macht mir das auch Mut, alles vor Jesus hinzulegen, zu sagen, hier, Jesus, komm und sieh, guck dir das an. Den Schmerz rauszulassen, loszulassen. Vielleicht spürst du oder verarbeitest du selbst gerade einen Verlust. Vielleicht möchtest du ihm diesen Verlust hinlegen und sagen, Jesus, komm und sieh. Vielleicht den Verlust eines Menschen, Tod eines Kindes, eines Ungeborenen. Komm und sieh. Vielleicht den Verlust einer Beziehung, Verlust durch Abbruch von Beziehung. Komm und sieh. Verlust durch Trennung oder Scheidung. Jesus, komm und sieh. Vielleicht beklagst du gerade den Verlust sozialer Umstände, dass du durch einen Umzug die nachbarschaftlichen Freunde verloren hast. Oder durch einen neuen Arbeitsplatz die alten Kollegen verloren hast, die Abläufe, deinen Chef verloren hast. Komm und sieh, Jesus. Oder du beklagst den Verlust von Wert und Anerkennung durch verlorene Arbeit, den Status, die Position, Karriereschritt, den du nicht machen kannst, im Alter den Führerschein abzugeben. Jesus, komm und sieh. Oder den Verlust von Stärke und Selbstständigkeit durch Alter, durch Krankheit, durch Krücken, die Wohnsituation, Pflegepersonal. Jesus, komm und sieh. Ich will dir Mut machen, das vor Jesus auszubreiten. Du darfst das loslassen, abgeben an Jesus. Komm und sieh. Und er lädt dich ein. Er wartet auf dich. Der ist da für dich. Du kannst mit jemandem beten, du kannst ihm das sagen, du kannst das loswerden. Mein vorletzter Punkt: Erwartungen und Bekenntnisse der Schwestern. Da waren nur noch zwei. Martha und Maria. Ich helfe mir immer dabei, die auseinanderzuhalten, dass ich die Martha mit dem Wort Taten verbinde. Martha Taten, also ta-ta-ta. Ja. Martha Taten, das ist immer für mich die Frau der Taten. Die Geschwister mal Jesus eingeladen haben, zeigt mal Martha ihre Taten, indem sie Jesus bewirtet und eifrig ist und alles macht und überaus viel präsentieren will, ihre Taten. Und so ist sie auch hier, Martha Taten. Sie eilt Jesus entgegen, sie verlässt das Trauerhaus. Vielleicht will sie den intimen Kontakt, die persönliche Beziehung, das Vier-Augen-Gespräch mit Jesus jetzt haben. Sie macht sich auf den Weg, die Martha, um ihre Enttäuschung loszuwerden, denn ihr Bruder ist doch tot. Wärst du hier gewesen, Lazarus wäre nicht gestorben. Ist das ein Vorwurf oder ist das eine Hoffnung? Vielleicht sogar auch ein Glaubensbekenntnis. Ich vertraue dir, du kannst Kranke heilen. Ich habe das gehört, ich habe das gesehen. Dir ist alles möglich. Und ich habe dich informiert darüber, dass er schwer krank ist. Ich traue dir das zu. Du kannst alles. Aber auch hier passieren wieder Missverständnisse im Bibeltext. Denn ein Gedanke daran, dass Jesus jetzt ihren Bruder auferwecken könnte, kommt ihr nicht in den Sinn. Sie spricht von einer ganz anderen Auferstehung, von einer Auferweckung am Ende der Tage. Ihre Hoffnung ist, Jesus, du kannst trösten, du kannst helfen. Und das traut sie Jesus zu, dass seine Gebete erhört werden. Und Jesus fragt sie, glaubst du das? Also glaubst du, dass mir alle Macht zusteht? Und sie sagt, ja, ich glaube, du bist Christus, du bist der Sohn Gottes, du bist der, der gekommen ist. Wow, was für ein Bekenntnis von ihr. Ich glaube dir, ich vertraue dir, ich glaube an dich. Oh, das müssen andere erfahren. Schnell zu Maria, zu ihrer Schwester. Du, der Meister, der Lehrer, ruf dich. Komm, du musst dahin. Andere sollen davon hören. Maria ist ganz anders. Martha taten und Maria hat's mit den Füßen. Mit den Füßen? Ja, sie fällt zu Jesu Füßen nieder. Und sie war es doch, die sich schon zu Jesu Füßen legte, als ihre Schwester mit Gastfreundschaft geglänzt hat und sie hat einfach nur zugehört zu Jesu Füßen. Maria ist diejenige, die Jesu Füße salbt und seine Füße mit ihren Haaren trocknet. Maria und Füße. Zukunftshoffnung. Was für ein Wort von Jesus. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Weiß nicht, wie oft ich das schon noch bei Beerdigungen gesagt habe. Was für ein kraftvolles Wort, woran ich glaube, woran ich fest überzeugt bin. Das, was Jesus hier sagt. Und wer dem Spender des Lebens vertraut, für den kann der Tod ein Durchgang sein. Da kommt noch mehr. Franz von Sales, ein Schweizer Bischof und Kirchenlehrer, wo es die Schweiz damals noch nicht gab, im 17. Jahrhundert, der hat gesagt, der Tod ist nur ein Übergang von einem Leben zum anderen. Und sterben heißt nichts anderes, als die Grenzen dieses sterblichen Lebens überschreiten, um zum unsterblichen Leben hinüberzugehen. Hinübergehen, ein Übergang. Nun, das war damals im Judentum bekannt und bewusst. Man glaubte an die Auferweckung der Toten am Ende der Tage. Ganz zum Schluss. Die Pharisäer haben das gelehrt, die Sadduzäer konnten das nicht so glauben. Da gab es dann Streit miteinander. Aber das war auch Maria und Martha, denen war das bekannt, bewusst. Am Ende der Tage. Aber Jesus macht deutlich, hier ist mehr, was ich zeigen werde. Dazu in 2 Wochen mehr. Ich habe vorhin von Toby Mac erzählt, dem christlichen Rapper. Seine Frau und er haben erklärt, dass sie weiterhin auch nach dem Tod ihres 21-jährigen Sohnes an Gott glauben werden. Sie sagen, wir wollen, dass die Welt das weiß. Wir folgen Gott nicht, weil wir eine Art Vereinbarung haben, wie zum Beispiel, wir folgen dir nur, wenn du uns segnest. Nein, wir folgen Gott, weil wir ihn lieben. Es ist uns eine Ehre. Er ist der Gott der Hügel und Täler. Und er ist vor allem wunderschön. Was für eine Aussage. Aus solch einem Leid. Ich bin die Auferstehung und das Leben, sagt Jesus. Der leibliche Tod hat seinen Schrecken verloren. Tod, wo ist dein Stachel? Fragt Paulus. In 2 Wochen geht die Predigt weiter. Lazarus-Effekt Teil 3. Totgesagte leben länger. Amen.